Letzte Woche wurde Holmes' Jagd auf Professor Moriarty plötzlich sehr persönlich. Moriartys Organisation begann zu zerbrechen, doch Moriarty selbst entkam. Und Holmes wusste sofort, dass die eigentliche Gefahr damit vielleicht erst begann. Doch je weiter ihre Reise sie fortführt, spürt Watson immer deutlicher, dass Holmes mit etwas rechnet, über das er kaum spricht. Und je näher sie ihrem Ziel kommen, desto schwerer scheint der Schatten zu werden, der ihnen seit London folgt. Manche Begegnungen kündigen sich lange an. Selbst dann, wenn man verzweifelt versucht, ihnen zu entkommen. Los geht's mit unserem zweiten Teil von Das letzte Kapitel.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Es gibt Augenblicke, in denen eine Gefahr nicht endet, sondern nur ihre Gestalt verändert. Nachdem Moriarty England entkommen war, lag über Holmes eine Anspannung, die ich bis dahin kaum an ihm gekannt hatte. Er sprach nur selten darüber. Doch ich spürte damals bereits, dass unsere Reise noch lange nicht vorüber war. Damals glaubte ich noch, wir hätten Professor Moriarty endgültig abgeschüttelt. Wie trügerisch diese Hoffnung war, sollte ich nur wenig später begreifen. Holmes hielt das Telegramm aus London noch immer in seiner Hand. Draußen lag bereits die Abenddämmerung über Straßburg. Doch seit er die Nachricht gelesen hatte, war kaum ein Wort zwischen uns gefallen. Die Männer aus Moriartys Organisation befanden sich inzwischen in den Händen von Scotland Yard. Holmes' jahrelange Arbeit begann endlich Wirkung zu zeigen. Und dennoch lag über ihm keine Erleichterung. Holmes faltete das Papier langsam zusammen und trat einen Schritt vom Fenster zurück. Für einen Augenblick blieb nur das entfernte Geräusch der Straßen draußen unter uns. Ich sah sofort, dass gerade dieser eine Umstand schwerer auf ihm lastete als alles andere.
Sie sollten nach London zurückkehren, Watson.
Nach London?
Ja. Ihre Praxis braucht sie. Und in meiner Nähe wären sie von nun an größerer Gefahr ausgesetzt, als ich verantworten könnte.
Das wäre für mich kein Grund, sie jetzt allein zu lassen.
Für mich dagegen schon.
Er sagte es in ruhigem Ton. Doch gerade das ließ mich erkennen, wie ernst ihm diese Bitte war.
Moriartys Leute sitzen inzwischen in Haft. Kehrt er nach London zurück, wird er ihnen kaum lange entgehen. Ein Mann wie er wird jemanden für all das verantwortlich machen, Watson.
Sie glauben, er wird ihnen folgen.
Daran zweifle ich nicht.
Ich hatte Holmes schon in mancher gefährlichen Lage erlebt, doch diesmal war etwas anders. Nicht die Gefahr selbst, sondern die Art, wie Holmes von ihr sprach. Zum ersten Mal hatte ich den Eindruck, dass er weniger um sich selbst besorgt war, als um mich.
Ich sage es Ihnen nicht ohne Grund, Watson. Kehren Sie nach England zurück.
Sie wissen, dass ich das nicht tun werde.
Sie unterschätzen Moriarty.
Vielleicht. Aber ich werde sie trotzdem nicht allein lassen.
Für einen kurzen Augenblick erschien ein schwaches Lächeln auf Holmes' Gesicht. Kein Ausdruck wirklicher Heiterkeit. Eher die stille Erleichterung darüber, nicht allein weiterreisen zu müssen. Wir sprachen an jenem Abend noch lange miteinander. Holmes ruhig und klar wie immer. Ich entschlossener, als es vielleicht vernünftig war. Doch je weiter die Nacht voranschritt, desto weniger versuchte er noch, mich umzustimmen. Bald darauf setzten wir unsere Reise fort. Die Straßen Straßburgs lagen bereits still, als wir uns auf den Weg zum Bahnhof machten. Wenig später trug uns der Zug wieder hinaus in die Dunkelheit. Als Straßburg schließlich hinter uns zurückblieb und am Horizont die ersten Berge der Schweiz auftauchten, glaubte ich noch immer, wir würden Moriarty am Ende abschütteln können. Holmes dagegen wirkte, als rechne er längst damit, ihm wieder zu begegnen. In den folgenden Tagen führte uns unsere Reise immer weiter in die Schweizer Berge hinein. Von Genf aus zogen wir durch das Rhonetal, kamen nach Leuk, überschritten den noch tief verschneiten Gemmi-Pass und erreichten schließlich über Interlaken das kleine Dorf Meiringen. Äußerlich hätte es beinahe eine Reise zur Erholung sein können. Unter uns lag bereits das Grün des Frühlings, während hoch über den Gipfeln noch immer der Schnee des Winters glänzte. Die Luft dort oben war klar und kalt, und oft hörten wir auf den einsamen Wegen nichts außer dem Wind zwischen den Felsen und dem entfernten Läuten einzelner Glocken aus den Tälern unter uns. Tagsüber begegneten uns auf den schmalen Wegen Wanderer, Führer, Bauern mit ihren Tieren und einzelne Reisende, die wie wir zwischen den Pässen unterwegs waren. Für die schwierigeren Wege bedienten wir uns gelegentlich eines einheimischen Bergführers. Oft schien die Welt dort oben friedlich und weit entfernt von allem, was wir hinter uns gelassen hatten. Und doch hatte ich selbst in den einsamsten Tälern nie ganz das Gefühl, dass wir wirklich allein waren. Mehr als einmal bemerkte ich, wie Holmes plötzlich stehen blieb und den Blick aufmerksam über die Wege und Felsen hinter uns gleiten ließ, als erwarte er irgendwo zwischen den Bergen eine Bewegung zu erkennen. Holmes sprach nur selten offen darüber. Doch in diesen Tagen entging ihm kaum noch etwas. In jedem Dorf, auf jedem Weg und selbst auf den einsamsten Pfaden glitt sein Blick immer wieder prüfend über die Menschen um uns herum. Keiner schien ihm zu unbedeutend, um ihn nicht wenigstens kurz zu beobachten. Einmal, als wir auf einem einsamen Bergpfad am Rand eines dunklen Bergsees entlang gingen, löste sich hoch über uns plötzlich ein großer Stein vom Hang. Er stürzte polternd herab und schlug nur wenige Schritte hinter uns in den See. Unser Bergführer versicherte uns später, dass solche Steinschläge im Frühjahr in diesen Bergen nichts Ungewöhnliches seien. Holmes hob jedoch sofort den Blick zu den Höhen hinauf und kletterte wenig später auf einen Felsvorsprung, um aufmerksam die Hänge über uns abzusuchen.
Sie glauben nicht an einen Zufall?
Nennen wir es lieber Gewohnheit, Watson. Ich habe über die Jahre gelernt, vorsichtig zu bleiben.
Kurz darauf stieg Holmes wieder zu mir hinunter. Der Wind zog kalt vom See her über die Felsen, während Holmes noch einmal schweigend zu den Höhen hinaufsah. Sein Blick wirkte plötzlich noch aufmerksamer als zuvor, als hätte der Steinschlag einen Verdacht bestätigt, den er längst mit sich herumgetragen hatte. Und dennoch wirkte Holmes in diesen Tagen ungewöhnlich gefasst. Ich glaube kaum, ihn je so konzentriert erlebt zu haben.
Ich darf wohl sagen, Watson, dass meine Arbeit nicht ganz vergeblich gewesen ist. Sollte sie heute enden, könnte ich wohl mit einiger Ruhe darauf zurückblicken. In all den Jahren habe ich versucht, meine Fähigkeiten niemals in den Dienst einer schlechten Sache zu stellen. Mehr kann ein Mensch am Ende wohl kaum für sich beanspruchen.
Damals maß ich seinen Worten noch keine besondere Bedeutung bei. Einige Tage später erreichten wir das kleine Dorf Meiringen. Wir nahmen Unterkunft in einem Gasthof, dessen Besitzer mehrere Jahre in England gelebt hatte und ausgezeichnet Englisch sprach. Am Nachmittag des folgenden Tages brachen wir in Richtung Rosenlaui auf, wo wir die Nacht verbringen wollten. Der Wirt empfahl uns außerdem, auf unserem Weg einen Abstecher zu den berühmten Reichenbachfällen zu machen. Niemand, meinte er, solle diese Gegend verlassen, ohne sie gesehen zu haben. Der Pfad führte uns immer weiter den Fällen entgegen. Anfangs hörten wir das Wasser nur fern zwischen den Felsen rauschen, doch je näher wir kamen, desto stärker schwoll das Geräusch an, bis schließlich ein tiefes, dumpfes Brausen durch das Tal hallte. Über den Reichenbachfällen lag etwas Düsteres und Bedrohliches, das ich schon beim ersten Anblick deutlich spürte. Das Wasser stürzte dort zwischen schwarzen Felsen in eine enge Schlucht hinab, während Gischt aus der Tiefe aufsteigt und sich wie feiner Nebel über den Pfad legt. Noch heute sehe ich diesen Ort vor mir. Der schmale Weg war vom Wasser dunkel und rutschig geworden, und selbst das Gespräch fiel dort schwer gegen das Donnern der Felle. Wir standen eine Weile schweigend am Rand des Pfades und blickten hinunter in den Abgrund. Holmes sagte kaum etwas. Mehr als einmal glaubte ich, dass er weniger auf die Felle selbst blickte, als auf den schmalen Weg hinter uns. Er stand nur da und sah lange auf das tosende Wasser hinab. Gerade als wir uns zum Gehen wandten, kam ein Junge den Pfad herauf. Er trug einen Brief bei sich. Der Umschlag war an mich adressiert und mit dem Siegel des Gasthofs versehen. Ich öffnete ihn sofort. Darin stand, dass kurz nach unserer Abreise eine englische Dame eingetroffen sei. Sie leide schwer an Schwindsucht und wünsche dringend, noch einen Arzt aus ihrer Heimat zu sprechen. Ich las die Zeilen ein zweites Mal. Unter gewöhnlichen Umständen hätte ich eine solche Bitte kaum ablehnen können. Auch auf Reisen blieb ich Arzt, und der Gedanke, eine schwer kranke Landsmännin ohne Hilfe zurückzulassen, widerstrebte mir. Dennoch blieb ich einen Augenblick unschlüssig stehen. Irgendetwas an diesem Ort und an diesem Brief erfüllte mich plötzlich mit einem Unbehagen, das ich mir damals selbst nicht erklären konnte. Holmes musste mein Zögern bemerkt haben.
Sie müssen gehen, Watson.
Ich lasse Sie nur ungern hier zurück.
Seien Sie unbesorgt. Der Junge bleibt bei mir. Er kennt den Weg nach Rosenlaui. Ich werde noch eine Weile hierbleiben und später nachkommen. Wir sehen uns dort am Abend wieder.
Seine Worte klangen ruhig und selbstverständlich. Dennoch fiel es mir schwer, ihn dort allein zurückzulassen. Schließlich machte ich mich an den Abstieg. Als ich wenig später noch einmal zurückblickte, stand Holmes noch immer am Rand des Pfades und sah hinunter in das tosende Wasser. Noch lange blieb mir dieses Bild vor Augen. Holmes dort oben am Rand der Fälle, während tief unten das Wasser durch die Schlucht donnerte. Der Abstieg nach Meiringen schien kein Ende nehmen zu wollen. So rasch es der steile Weg zuließ, ging ich weiter talwärts und blickte doch immer wieder zu den Höhen hinter mir zurück. Die Fälle selbst konnte ich längst nicht mehr sehen. Nur der schmale Pfad war noch zu erkennen, der sich hoch oben am Hang entlangzog. Dort bemerkte ich plötzlich eine Gestalt. Ein Mann bewegte sich rasch den Pfad hinauf. Schneller, als es das Gelände eigentlich zuließ. Wegen der Entfernung konnte ich sein Gesicht nicht erkennen. Und doch blieb mir für einen kurzen Augenblick das Gefühl, dass etwas an dieser Erscheinung nicht stimmte. Der Brief in meiner Tasche ließ mir kaum Zeit, weiter darüber nachzudenken. Vor meinem inneren Auge sah ich nur noch die kranke Frau im Gasthof und meine Pflicht als Arzt. Mehr als eine Stunde später erreichte ich schließlich wieder Meiringen. Vor dem Gasthof stand der Wirt und unterhielt sich gerade mit zwei Gästen. Noch ehe ich ganz bei ihnen angekommen war, sprach ich ihn bereits an.
Die englische Dame, wie geht es ihr?
Welche englische Dame, Dr. Watson?
Noch ehe er weitersprach, spürte ich, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich. Ich zog sofort den Brief hervor und hielt ihn ihm entgegen.
Haben Sie diesen Brief nicht verfasst?
Er nahm den Umschlag entgegen, betrachtete einen Moment lang sein Hotelwappen und schüttelte dann langsam den Kopf.
Nein, Doktor, es gibt keine englische Dame hier. Aber das ist tatsächlich unser Papier. Der große Engländer, der kurz nach Ihrer Abreise hier auftauchte, er muss den Brief geschrieben haben. Er sagte noch...
Seine letzten Worte hörte ich kaum noch. Denn noch während er sprach, begriff ich plötzlich, was geschehen war. Der Brief war eine Falle gewesen. Man hatte mich von Holmes fortgelockt und er war nun allein bei den Reichenbach-Fällen zurückgeblieben. Ich rannte sofort wieder los. Hastig lief ich durch das Dorf und den Bergpfad hinauf, immer weiter den Fällen entgegen, während das Donnern des Wassers bereits von fern wieder durch das Tal hallte. Als ich schließlich die Schlucht erreichte, war Holmes verschwunden. Nur sein Wanderstock lehnte noch an dem Felsen, an dem ich ihn zurückgelassen hatte. Ich rief mehrmals seinen Namen. Meine Stimme hallte zwischen den Felsen wieder, doch im Tosen der Fälle ging jede Antwort verloren. Dort oben am Rand der Schlucht wurde mir mit einem Mal klar, weshalb Holmes zurückgeblieben war. Er hatte längst damit gerechnet, dass Moriarty ihm folgen würde. Auch der Junge war verschwunden. Und ich zweifelte nicht länger daran, dass auch er zu Moriartys Leuten gehört hatte. Für einige Augenblicke konnte ich kaum klar denken. Dann versuchte ich, die Stelle so zu betrachten, wie Holmes es getan hätte. Der Boden am Ende des Pfades war weich von der aufsteigenden Gischt. Dort zeichneten sich deutlich zwei Reihen von Fußspuren ab, die beide in Richtung des Abgrunds führten. Keine Spur kam zurück. Einige Schritte weiter waren Farne und Zweige am Rand der Schlucht niedergetreten, als wäre dort oben etwas geschehen, das ich noch nicht zu begreifen wagte. Ich legte mich vorsichtig an den Rand und blickte hinunter. Doch tief unter mir war nichts zu erkennen außer schwarzem Fels, aufsteigender Gischt und dem weißen Schäumen des Wassers. Ich rief noch einmal nach Holmes, doch meine Stimme verlor sich irgendwo zwischen den Felsen. Da bemerkte ich plötzlich etwas Helles auf dem Felsen neben Holmes Wanderstock. Es war die silberne Zigarettendose, die er stets bei sich trug. Darunter lag ein mehrfach gefaltetes Blatt Papier, herausgerissen aus Holmes Notizbuch und an mich adressiert. Ich erkannte seine Handschrift sofort. Einen Augenblick lang hielt ich den Brief nur in den Händen. Dann faltete ich das Papier auseinander und begann zu lesen.
Mein lieber Watson, Professor Moriarty war so freundlich, mir noch einige Minuten zu gewähren, ehe unsere Angelegenheit endgültig entschieden wird. Er hat mir eben erklärt, auf welche Weise er Scotland Yard entkommen konnte und wie genau er unsere Bewegungen verfolgt hat. Ich muss gestehen, seine Fähigkeiten haben selbst meine bisherigen Erwartungen noch übertroffen.
Es ist mir ein Trost zu wissen, dass sein Einfluss mit ihm enden wird, auch wenn ich fürchte, dass dies meinen Freunden Schmerz bereiten dürfte. Ihnen besonders, mein lieber Watson.
Ich glaube, meine Arbeit hat nun ihren natürlichen Abschluss erreicht. Und offen gesagt, könnte ich mir kaum ein besseres Ende vorstellen. Was den Brief aus Meiringen betrifft, so war ich überzeugt, dass es sich um eine Täuschung handelte. Dennoch ließ ich sie gehen, weil ich wusste, dass Moriarty früher oder später zu genau diesem Schritt greifen würde. Inspektor Patterson wird in meinem Fach M sämtliche Unterlagen finden. Der blaue Umschlag trägt die Aufschrift Moriarty.
Alles Persönliche habe ich vor unserer Abreise meinem Bruder Mycroft übergeben.
Grüßen Sie Mrs. Watson herzlich von mir. Und glauben Sie mir, mein lieber Freund, ich verbleibe stets Ihr aufrichtiger Sherlock Holmes.
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich damals noch an den Fellen blieb. Später untersuchte man die Spuren auf dem schmalen Pfad und am Ende blieb kaum ein anderer Schluss möglich. Holmes und Professor Moriarty mussten dort oben einander gegenübergestanden haben. Die Fußspuren, die niedergetretenen Pflanzen am Rand der Schlucht und die Zeichen eines heftigen Kampfes ließen kaum einen anderen Schluss zu. Am Ende, so nahm man an, waren beide Männer gemeinsam in die Tiefe gestürzt. Doch ihre Körper wurden niemals gefunden. Tief unten in der Schlucht schien jede Suche aussichtslos. Auch der Junge blieb verschwunden. Für mich bestand kein Zweifel mehr daran, dass Moriarty ihn benutzt hatte, um mich von Holmes fortzulocken. Die Beweise, die Holmes zurückgelassen hatte, reichten aus, um Moriartys Leute vor Gericht zu bringen. Viele seiner Verbindungen wurden aufgedeckt, andere Männer verhaftet. Selbst nachdem Holmes verschwunden war, führte seine Arbeit noch immer zu weiteren Festnahmen. Wie weit Moriartys Verbindungen tatsächlich reichten, wurde damals nur zum Teil sichtbar. Zu vieles seiner Arbeit war über Jahre im Verborgenen geblieben. Wenn ich heute noch einmal davon spreche, dann auch deshalb, weil später vieles über Holmes falsch erzählt wurde. Für mich bleibt er der Mann, den ich damals kannte. Nicht ohne Fehler, nicht immer leicht im Umgang, aber klüger und aufrichtiger als jeder andere Mensch, dem ich je begegnet bin. Was danach geschah, sollte ich selbst erst viel später verstehen. Damals glaubte ich, mit Holmes nicht nur einen Freund verloren zu haben, sondern einen Menschen, wie ich ihm nie wieder begegnen sollte. Doch was ich an jenem Tag an den Reichenbachfällen verlor, erschien mir damals endgültig. Und manchmal glaube ich noch heute, tief unten zwischen den Felsen das Wasser der Fälle rauschen zu hören. Manche Orte verlassen einen nie ganz, und manche Erinnerungen auch nicht.
Also für mich fühlt sich diese Geschichte komplett anders an als die meisten anderen Holmes-Fälle. Wir haben hier eigentlich kein klassisches Rätsel, das Schritt für Schritt gelöst wird. Stattdessen merkt man die ganze Zeit, dass sich irgendetwas Schlimmes zusammenbraut. Als würde Holmes schon früh ahnen, wohin das alles führen wird.
Ja, total. Und genau das ist hier irgendwie das Besondere. Normalerweise erleben wir die Fälle eher durch seine brillanten Schlüsse. Aber diesmal merkt Watson schon lange vorher, dass irgendetwas nicht stimmt. Holmes bleibt zwar ruhig wie immer, aber gerade das macht es fast noch unheimlicher. Und weil wir das alles so stark durch Watson miterleben, fühlt sich die Geschichte am Ende eben nicht nur spannend an, sondern wirklich traurig.
Und genau das macht seinen Brief irgendwie so bedrückend. Holmes klingt darin ja überhaupt nicht panisch oder verzweifelt. Eher wie jemand, der schon viel früher verstanden hat, dass diese Geschichte wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen wird.
Und spannend ist auch, dass Arthur Conan Doyle das damals tatsächlich ernst meinte. Für ihn sollte das hier wirklich das Ende von Sherlock Holmes sein. Irgendwann war er einfach müde geworden von der Figur und wollte wieder andere Geschichten schreiben. Dass Holmes später doch zurückkehren würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand.
Wobei man ihm das wahrscheinlich kaum verübeln kann. Doyle hat die Holmes-Geschichten damals ja wirklich fast im Akkord geschrieben. Und ganz ehrlich, wir profitieren heute natürlich davon, dass er am Ende doch nicht ganz von Holmes losgekommen ist.
Sonst gäbe es wahrscheinlich viele dieser Geschichten gar nicht mehr, über die wir heute noch sprechen.
Und irgendwie verrückt, dass die Reichenbach-Fälle in der Schweiz bis heute so eng mit Sherlock Holmes verbunden sind. Dort gibt es inzwischen Gedenktafeln, den Weg hinauf zu den Fällen und sogar ein Sherlock-Holmes-Museum. Alles nur wegen dieser einen Geschichte.
Und vielleicht ist genau das der Grund, warum diese Geschichte bis heute so nachwirkt. Weil sie sich eben nicht nur wie das Ende eines Falls anfühlt, sondern wie der Verlust eines Freundes.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer riesig über eure Unterstützung. Ob mit einer Bewertung, einem Kommentar oder einfach, indem ihr Crime Tales weiterempfehlt. Nächste Woche kehren wir zurück nach London. Und dort begegnet Dr. Watson einem Mann, den er eigentlich nie wiedersehen dürfte.
Und wenn ihr wissen wollt, warum diese Begegnung für Watson alles verändert, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Crime Tales – Verbrechen im Nebel.